herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noctu im Sommerloch. Und im Sommerloch ist es meistens so, dass wir dort Chancen haben, interessante Gäste aus der Politik zu begrüßen. Und ich habe heute die besondere Ehre, Herrn Dr. Martin Braun von der Landesapothekerkammer zu begrüßen und Frau Sarah Schweitzer, MDL, für die CDU im Landtag Baden-Württemberg. Ich freue mich riesig. Ich bin ein bisschen traurig natürlich, dass die Esther heute nicht da ist, die weilt noch im Urlaub. Liebe Grüße hier an Esther. Ich hoffe, du bist gut im Urlaub und hast dich gut eingecremt und kriegst keinen Sonnenbrand. Und jetzt würde ich einfach nochmal meinen Gästen die Chance geben, sich vorzustellen.
Ja, dann mache ich gern den Anfang hier, lieber Philipp. Mein Name ist Sarah Schweitzer. Ich bin Landtagsabgeordnete für die CDU hier in dem Wahlkreis Göppingen. Bin ansonsten noch Rechtsanwältin mit einer Anwaltskanzlei. Bin für die Jäger auch noch zuständig hier als Jägermeisterin und mache den Verein Schwabenkids.
Martin, möchtest du dich vorstellen?
Aber selbstverständlich. Ich stelle mich sehr gerne vor. Mein Name ist Martin Braun. Ich bin Apotheker, vollkommen überraschend. Bin Präsident der Landesapothekerkammer in Baden-Württemberg. Und auch ich habe einen Zivilberuf. Ich leite die beiden Produktionsstandorte in Deutschland der Firma Schwabe Arzneimittel. Wir stellen pflanzliche Arzneimittel dort her. Sehr interessanter Beruf. Ich habe gerade vorhin ein bisschen schmunzeln müssen, als die Begrüßung von Philipp kam. Ich sei der Boss. Bin ich natürlich nicht. Ich habe einen lieben Vorstandskollegen, Philipp Welte, einer, der tatsächlich sehr, sehr viele Ideen hat. Und das Zweite, worüber ich schmunzeln musste, war das Thema Sommerloch. Wir haben nämlich kein Sommerloch. Wir haben als Apothekerschaft genau das Gegenteil von einem Sommerloch, leider Gottes, weil es momentan zwei große Gesetzgebungsverfahren gibt, die die Apothekerschaft betreffen. Eines davon das Apothekenreformgesetz und das andere das Notfallgesetz. Und ich glaube, über das Thema, was Notfälle anbetrifft und die Apotheke, welche Rolle die spielen, darüber reden wir heute ein bisschen, Philipp, oder?
Genau. Und du bist ja auch so ein bisschen der Exot unter den Apothekern. Du bist Industrieapotheker, die gibt es nicht so oft. Jetzt würde mich mal so interessieren, was in so ein Notfall für so einen Industrieapotheker in der Firma ist. Heißt es dann, dass du selber tablettieren musst oder dass du selber Extrakte ziehen musst? Oder wie könnte so ein Notfall denn bei dir aussehen?
Oh, also als ich noch jung und knackig war, habe ich tatsächlich es geschafft, dass ich meine Anlagen selber fahren konnte. Da war ich auch stolz drauf. Habe in pharmazeutischer Technologie vor vielen, vielen Jahren mal promoviert. Und natürlich als Standortverantwortlicher hat man auch Notfälle. Beispielsweise, wenn in der Nacht mal irgendwo ein Feueralarm losgeht, dann gibt es bei uns so eine Alarmkette und ab und zu mal landet die auch bei mir und da muss man nachts reinfahren und da muss man gucken, wenn die Feuerwehr kommt, wo genau die reingehen kann. Und wir haben ja eine Hygienezone in der Produktion und da kann man nicht so einfach reinstiefeln. Tja, wenn aber etwas brennen sollte, dann muss die Feuerwehr da reinstiefeln und zwar in voller Montur, ohne Hygieneklamotten. Da muss man ziemlich viel organisieren, damit man hinterher alles wieder in den ordnungsgemäßen Zustand versetzen kann. Hochinteressant hatte ich, glaube ich, in meiner Karriere so, weiß gar nicht, viermal oder so. Aber es waren alles Fehlalarme.
Zum Glück. Aber viermal ist es, ich glaube, das reicht dann auch mal.
Ja, das Schlimmste war tatsächlich einmal, da war ich auf einem Fest, das war eine Nacht von Samstag auf Sonntag, und da war ich einfach 40 Kilometer weg. Und da musste ich dann wirklich in einer rasenden Geschwindigkeit irgendwie da hinkommen, weil die Feuerwehr, die musste rein und wir haben dann einen Weg gesucht, um da reinzukommen in das Fabrikgebäude. Ja, das war sehr interessant und ich habe dann die eine oder andere, glaube ich, Geschwindigkeitsübertretung damals begangen.
Nee. In Notfällen ist das, glaube ich, manchmal erlaubt. Sarah, zu dir, hattest du schon mal irgendwie so einen Notfall? Du bist ja viel unterwegs, du jagst, du bist viel bei den Schwabenkids unterwegs, du bist, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass du vielleicht mal den einen oder anderen Notfall hattest, beziehungsweise hast du schon mal eine Notfallapotheke gebraucht oder hast du dich selber verarztet oder musstest du schon mal in die Notfallpraxis hier?
Also auf der Jagd hatte ich zum Glück noch nie einen Notfall. Das würde dann wahrscheinlich eher unschön aussehen. Aber ich hatte auch sonst, ehrlich gesagt, war ich, glaube ich, noch nie in der Notaufnahme. Zumindest nicht so, dass ich mich erinnern kann. Vielleicht mal als kleines Kind, aber weiß ich nicht. Und in der Notapotheke eigentlich Auch noch nicht, nee.
Das ist gut, das heißt, du bist gesund oder du wurdest so erzogen, dass man wegen bestimmten Sachen einfach was zu Hause hat und einfach für Eventualitäten vorbereitet ist. Das ist normal, würde ich heute sagen, aber wahrscheinlich ist es in der jetzigen Zeit ein bisschen besonders, weil oft geht es uns so, dass wir Fälle haben, sowohl in der Notfallapotheke als auch in der Notfallpraxis, wo wir manchmal drüber nachdenken, ob das jetzt notwendig ist. Und da vielleicht dann auch nachher die Frage, wo könnte es in welche Richtung hingehen, beziehungsweise kann man vielleicht auch den Apotheker, der wirklich 24 Stunden in der Apotheke da ist, Montag bis Sonntag, nicht vielleicht ein bisschen besser nutzen, ein bisschen besser einbinden, um es vielleicht auch einfacher und besser zu machen für die Patientenversorgung. Das wäre so, ja, so die Hauptidee, beziehungsweise der Gesundheitsminister hat uns ja jetzt ein bisschen was auf den Tisch gelegt. Vielleicht könnte das Dr. Braun noch mal ein bisschen zusammenfassen. Die jetzige Situation ist, dass jeden Tag eine Apotheke Notdienst hat, Nacht- oder Notdienst, also heißt 24 Stunden da ist, wie ich heute in der Hirschapotheke. Ich habe heute Morgen um 8 Uhr angefangen, morgen um 8.30 Uhr endet mein Dienst. Ich bin die ganze Zeit dort, man kann anrufen, man kann vorbeikommen und da passieren die wildesten Dinge, wie wir auch in den letzten Folgen mal besprochen haben. Und da ist die Frage, ist es so noch zeitgemäß? Beziehungsweise was soll sich ändern? Beziehungsweise wenn sich was ändert, gibt es vielleicht Möglichkeiten, das einfach besser zu machen?
Das ist eine ganze Menge an Fragen. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Vorhaben, was Professor Lauterbach durchs Kabinett gebracht hat, nämlich dieses Notfallgesetz. Ich glaube, die Intention ist vollkommen richtig. Er versucht es komplett neu zu regeln. Er versucht auch die Vernetzung der Gesundheitsberufe untereinander zu verbessern. Eine Idee, die ich jetzt eher so weniger gut finde, das ist die Tatsache, dass im Gesetz drin steht, dass bei integrierten Notfallzentren, das sind praktisch an Kliniken angeschlossene Notfallzentren, das will er eigentlich über ganz Deutschland dieses System haben, dass an diese integrierten Notfallzentren immer auch eine Apotheke eingebaut wird. Das heißt, an dem Klinikum gibt es ja, in vielen Kliniken gibt es bereits Klinikapotheken, die sind damit aber nicht gemeint, sondern eigene Apotheken, die an diesen integrierten Notfallzentren eröffnet werden sollen. Hoher Investitionsbedarf übrigens. Ich halte das für falsch, weil der Convenience-Faktor, der wird sogar noch erhöht. Das heißt, die Leute würden dann ja nicht nur die ärztliche Leistung bekommen, sondern auch gleich die apothekerliche Leistung an diesem Notfallzentrum bekommen. Und es wäre dann eher nochmal ein Pull-Faktor für diese integrierten Notfallzentren. Übrigens habe ich das schon besprochen mal mit der KV Baden-Württemberg. Die finden diese Idee auch nicht so wahnsinnig toll, weil sie auch sagen, wir brauchen keine Pull-Faktoren in den INZs, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen etwas mehr Gesundheitskompetenz in die Bevölkerung reinbringen. Gesundheitskompetenz heißt, Sie haben es ja vorhin gesagt, Frau Schweizer, Sie haben bisher das Problem nicht gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich schon mal verletzt haben, irgendwo einen Finger geschnitten oder sich einmal das Knie gestoßen. Nur Sie sind einfach nicht zum Notarzt gegangen deswegen, weil Sie gesagt haben, naja, Schürfwunde, kein großes Problem, das kann ich selber verarzten. Und es kommt halt häufig vor, dass die Patienten das nicht mehr können. Das fängt schon im Kindesalter an, dass man das einfach nicht genug trainiert. Und bei den Notfallzentren will man natürlich nach Möglichkeit, dass das weniger in Anspruch genommen wird und nicht mehr. Denn die sind momentan alle komplett überlastet. Sowohl die Notfallpraxen als auch die Notfallaufnahmen an den Kliniken. Ich denke, hier in Göppingen wird es genauso aussehen, dass da auch irre viel am Wochenende und in der Nacht dann los ist. Da braucht man nicht noch eine zusätzliche Apotheke, denke ich.
Genau, wir haben das Thema, wir haben hier eine zentrale Notfallpraxis. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Nur das hat zum Teil auch solche Auswüchse, dass dort angerufen wird, weil dort auch der kinderärztliche Notdienst da ist, welcher Kinderarzt da ist. Und je nachdem, welcher Kinderarzt da ist, wissen die Patienten genau, bei dem kriegen sie jetzt ihren Ibu-Saft verschrieben auf Kassenrezept, bei dem kriegen sie jetzt sozusagen die Regelleistung im Notdienst. Ja. Und beim anderen Kinderarzt wissen sie halt, dass der dann halt sagt, naja, also ich schreibe euch maximal ein Antibiotikum auf, ja, wenn es wirklich notwendig ist, und der Rest gibt es nicht im Notdienst. Und das beklagt ja auch hier diese Notfallpraxis, dass oft wegen Bagatellen die Leute kommen.
Also es ist ja, glaube ich, auch so, dass im Schnitt insgesamt also rund ein ungefähr Drittel also von den Patienten, die in der Notaufnahme sind, da eigentlich überhaupt, also eigentlich gar kein Notfall ist, ja, die wegen Magen-Darm-Beschwerden kommen, die wegen Atemwegserkrankungen kommen oder gerade mit kleinen Schnittwunden. Und ich glaube, das ist schon einfach halt ein Riesenproblem, weil dort dann auch die Kapazitäten einfach verstopft werden und die echten Notfälle umso länger warten müssen und dann gar nicht zeitnah behandelt werden können.
Genau, und wir haben halt das Problem in der Notdienstapotheke, wenn jetzt heute zu mir einer kommen würde, der steht bei mir an der Klappe und hat seinen Blutdrucksenker, eine leere Packung da. Und sagt, der ist ihm ausgegangen. Ja, das passiert, das ist das Menschlichste, dass man einfach vergisst, dass die Tablette ausgeht. So, wenn der bei mir steht am Notdienst, dann habe ich keine Chance. Die einzige Chance, die ich habe, ist, ihn an die Notfallpraxis zu schicken. Um einfach nur eine Folgeverordnung. Das heißt, die Menschen laufen da auf. Wenn ich einen Patient habe, der eine Bindehautentzündung hat, zum Beispiel ein eitriges Auge, dann habe ich die Chance, ihn in augenärztlichen Notdienst zu schicken. Der ist in Stuttgart. Ja, das heißt, der fährt dann los nach Stuttgart mit seinem triefenden Auge, kriegt dort die gleichen Tropfen, die ich bei mir auch da habe, weil in dieser Situation gibt es 1 bis 2 Präparate. Und dann kommt er wieder zurück in die Notfallapotheke und holt dann dort sein Medikament. Und das sind halt so Fälle, die dann noch zusätzlich auflaufen. Oder wenn einer da steht mit seinem Mediplan, dass ich genau sehen kann, was er kriegt, und er sagt, ihm ist das Insulin ausgegangen oder ihm ist die Patrone runtergefallen, was einfach vorkommt. Auch die einzige Chance für mich ist, ich verweise ihn an die Notfallpraxis. Und das ist meines Erachtens nach einfach nicht mehr zeitgemäß. Da müsste es andere Lösungen geben, da müsste es einfach mehr Kompetenz geben oder technisch bessere Lösungen, wenn du halt einen Apotheker 24 Stunden irgendwo sitzen hast. Dann bin ich der Meinung, dass wenn der in Böhmenkirch in der Notdienstapotheke ist und ein eitriges Auge hat, dass die Notdienstapotheke das auf irgendeine Art und Weise zusammen mit dem Arzt oder auch in Absprache mit dem Arzt irgendwie selber eine Befugnis kriegen müsste. Das wäre so das, was ich halt aus meiner täglichen Praxis, was mich halt auch frustriert, weil du stehst da, du weißt genau, was du tun könntest, aber du darfst das halt nicht.
Ich glaube, da besteht jetzt aber eine Chance. Wir wollen, also in dem Notfallgesetz wird auch gefordert, dass man mehr Digitalisierung hat, ne? Also dass man Dienstleistungen mehr digitalisiert. Das ist ja so ein Buzzword, ne? Digitalisierung in allen Facetten. Aber hier wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man die integrierten Notfallzentren zusammenschaltet mit den notdiensthabenden Apotheken. Dass man sagt, man hat eine Videoverbindung, Video- und Tonverbindung logischerweise, und dass man dann den so eine Art Konzil macht zwischen dem behandelnden Arzt in der Notfallpraxis oder an dem integrierten Notfallzentrum in der Zukunft und den jeweils notdiensthabenden Apotheken. Philipp, ein Punkt, da muss ich ein bisschen Wasser in den Weinrein schütten. Und zwar, wir haben es gerade vorhin gehabt von der Gesundheitskompetenz, die allerorten fehlt. Das ist das Einzige, was fehlt. Das andere, was fehlt, ist, dass viele Patienten einfach ihre Medikation nicht im Auge haben. Und ich glaube, viele Patienten haben ja eine Kundenkarte. Da gibt es ja auch Apps. Ich glaube, eine App, Philipp, die hast du mal vorgestellt, wo es darum geht, dass die Patienten auch erinnert werden an ihre Medikation. Aber manche haben das eben nicht. Und wenn die natürlich dann erzogen werden, in Anführungsstriche erzogen werden, dazu, dass sie in der notdiensthabenden Apotheke immer alles bekommen, dann haben wir, glaube ich, mit Zitronen gehandelt. Das sollte aus meiner Sicht nicht der Fall sein. Ich glaube aber, die Kompetenz der Apotheker in der Apotheke, insbesondere im Notdienst, wird viel zu wenig genutzt. Wir sind so eine Art Gatekeeper oder könnten so eine Art Gatekeeper sein in der Apotheke. Und dieses Konzil mit den Ärzten zusammen halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der uns auch in der Zukunft deutlich voranbringen könnte. Da muss von beiden Seiten Vertrauen her. Das heißt, die Ärzte müssen mehr den Apothekern vertrauen und auch umgekehrt. Und ich glaube, da kann was entstehen für die Zukunft, wenn einerseits dieses Gesetz noch etwas abgeschliffen wird, etwas verbessert wird, und andererseits wir als Berufsgruppen näher aufeinander zukommen. Das sollte aus meiner Sicht für die Zukunft einen ganz wichtigen Punkt darstellen.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich eine Riesenchance. Es ist ja auch schon heute so, dass die Apotheken ja auch Impfungen übernehmen, Corona-Impfung, Grippeimpfung. Ich glaube, das ist auch was, wo man weiter ausweiten sollte. Und dann haben wir ja gerade auch im Landkreis Göppingen ein Riesendefizit im Bereich von der Hausärzteversorgung. Also es fehlen ja aktuell jetzt 40 Hausärzte. Und ich glaube, auch da also können so die Apotheken einfach schneller rein, weil wenn man überlegt, dass jedes zweite Medikament, ist es ja, glaube ich, wird ohne Rezept abgegeben. Das heißt, es sind einfach Menschen, die eine Erkrankung haben. Viele von denen wissen vielleicht schon, was sie haben, viele aber halt auch nicht. Und also wo die Apotheken heute schon eine unheimlich wichtige Beratungsleistung übernehmen. Und ich glaube, wenn man das dann enger zusammenbringt mit den Ärzten, und es ist ja ein Teil, ist ja schon geplant mit dieser Videoberatung, wenn man da noch die Ärzte stärker einbindet, ist es, glaube ich, gerade für den ländlichen Raum eine Riesenchance, weil man das andere Thema mit dem Ärztemangel, weil man dem eben halt nicht so schnell her wird.
Ich glaube, da haben Sie einen ganz, ganz wichtigen Stichpunkt genannt. Und zwar, wir haben ja eine alternde Bevölkerung. Das heißt, die Vorfälle, die werden eher mehr. Und wir haben sowohl im ärztlichen Bereich als auch im apothekerlichen Bereich immer weniger Fachpersonal, also weniger Ärzte und weniger Apotheker. Das heißt, wir haben da eine gegenläufige Entwicklung und der müssen wir uns stellen. Da können wir nicht einfach nur zugucken, denn sonst wird die Versorgung in der Zukunft deutlich schlechter. Ich war vor 2 Wochen bei einer Veranstaltung in Karlsruhe und da hat eine Kollegin berichtet, ein kleines Dorf bei Karlsruhe hat eine Apotheke. Und der Hausarzt hat versucht, einen Nachfolger zu bekommen, hat keinen bekommen. Die Praxis wurde geschlossen. Und es war ihr Hauptverordner. Sie hatte auf einen Schlag, ich meine mich erinnern zu können, es waren irgendwie 30% weniger Rezepte auf die Art und Weise. Was bedeutet für eine Apotheke deutlich, deutlich weniger Umsatz und deutlich, deutlich weniger auch Ertrag dadurch. Und in der gleichen Zeit ging der Absatz, also der verkaufte Packungsanteil von OTC-Arzneimitteln um fast 50% nach oben. Das heißt, die Patienten haben dann quasi mit den Füßen abgestimmt und haben gesagt, naja, wir gehen einfach in die Apotheke, suchen die Hilfe dort in der Apotheke. Wenn wir jetzt keinen Hausarzt mehr haben, da kriege ich auch einen guten Rat. Und daraus lässt sich dann schon ableiten, dass wir aus der Apotheke heraus zumindest mal einen Teil der Aufgaben übernehmen könnten.
Also ich schnaufe halt so sehr, weil ich nicht weiß, was wir noch an Aufgaben übernehmen. Wir haben halt auch ein Thema hier gerade im Landkreis Göppingen, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir neue Mitbewohner kriegen, die halt dieses System dieser dezentralen Versorgung gar nicht kennen. Mhm. Ja, also das heißt, wir haben auch ein Thema, wo wir eine Art Aufklärung leisten müssen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen, aber in vielen anderen Ländern oder in vielen anderen Kulturen ist halt der erste Anlaufpunkt ist das Krankenhaus. Ja? Und das ist halt das, wo wir dann halt auch manchmal verzweifeln. Und nur nochmal auf den Punkt zurückzukommen, Martin, ich meine nicht, dass die Leute diese Notdienstapotheke dann nutzen sollten. Also es muss irgendwie schon einen Nachteil geben. Ich würde halt, der einfachste Nachteil ist halt monetärerweise, dass man das Medikament halt vor Ort bezahlen muss. Aber ich erlebe es halt tagtäglich, du vergisst halt, dass dein Salbutamol, das du letztes Jahr in der Heuschnupfensaison gekriegt hast und fast aufgebraucht hast und jetzt geht die 2 Monate früher los, das vergisst du halt. Wenn bei der älteren Patientin ein Wechsel ging mit dem Medikament, dann geht die 100er Packung halt früher leer. Also ich verstehe dich, dass du sagst, ja, aber dann wäre das ja so ein Shortcut weg vom Hausarzt. Nur, das sind halt wirklich die einfachsten Fälle, die wir dann hoch an die Notfallpraxis schicken. Und das ist was man, denke ich, ganz gut über dieses Telemedizin-Thema abfangen könnte. Ich bin gespannt. Ich sehe das auch immer als Chance, Veränderungen. Aber ich sehe es halt auch, wie du beschrieben hast, wir müssen irgendwas tun, weil wir kriegen es nicht gestemmt, sowohl von ärztlicher Seite als auch von Apothekerseite, das weiter so aufrechtzuerhalten, ohne Vereinfachung zu kriegen. Und da wäre eine technische Vereinfachung wäre sicher mit einer der guten Wege, die wir machen können.
Also ich glaube, das sind einmal technische Dinge, aber let's face it, man muss auch am Ende eine Sanktionierung auf eine Art und Weise machen. Man kann nicht mehr die Gesundheitsdienstleistungen zum Nulltarif anbieten, wenn man sich anschaut, was für explosionsartige Ausgaben wir haben im Gesundheitswesen insgesamt. Momentan liegt man bei knapp unter 300 Milliarden Euro, die wir für das GKV-System ausgeben. In diesem Jahr wird man wahrscheinlich die 100 Milliarden Euro Marke überschreiten, nur im Krankenhausbereich, also dieser einen Bereich, 100 Milliarden Euro. Tendenz natürlich weiter steigend. Und das können wir uns irgendwann nicht mehr leisten, glaube ich. Und ich denke, es muss auch irgendwann mal über eine Selbstbeteiligung nachgedacht werden. Also die Leute natürlich abgefedert auf eine Art, aber ich glaube wirklich, man muss über eine Selbstbeteiligung der Patienten nachdenken. Ich habe das gar nicht mal so gemeint, Philipp, dass ich glaube, das ist ein sowohl als auch. Das heißt, die Folgeverschreibung zum Beispiel, die ja jetzt schon möglich ist, ja, durch einen Arzt, wird ja momentan sehr wenig genutzt. Ne? So. Das heißt, Aufklärungsarbeit zu leisten, auch was die Ärzteschaft anbetrifft, dass man eine Folgeverschreibung auch wirklich auslöst. Und man kann beginnen, auch was, da gibt es diesen Begriff des Prescribing Pharmacists, also in anderen Ländern ist es gang und gäbe, dass Apotheker unter bestimmten Voraussetzungen selber die Verschreibung auslösen können. Die können praktisch, ohne dass sie ein ärztliches Rezept vorliegen haben, können die verschreibungspflichtige Arzneimittel abgeben. Da kann man einen Einstieg wagen. Man muss aber nur sehen, wenn man das beginnt, dann bedeutet es natürlich auch, dass wir uns als Apotheker in eine Situation reinbegeben, die, in der wir bisher nicht waren, zu Recht nicht waren, dass wir eine ganz klare Trennung hatten. Arzt macht eine Anamnese, der stellt die Erkrankung fest und verschreibt daraufhin ein Medikament oder eine Therapie, hat aber keinen finanziellen Vorteil daraus, weil die Apotheke komplett getrennt davon läuft. Und ich finde, diese Trennung ist ein hohes Gut. Und diese Trennung sollten wir auch in der Zukunft weiter beibehalten. Denn wenn man da beginnt, die Trennung aufzulösen, kann es natürlich in die eine und in die andere Seite gehen. Man sieht es beispielsweise bei Online-Apotheken und Online-Ärzten, die wunderbar zusammenarbeiten. Die sitzen dann auf Jersey oder auf Malta oder sonst wo irgendwo. Und da werden sie praktisch von der, naja, von dem Fragebogen, den sie im Internet ausfüllen, das ist ja oft noch nicht mal ein Arztkontakt, direkt weitergeleitet in die angeschlossene Apotheke. Das heißt, die haben so ein Double Dip, also die holen sich dann das Geld einerseits von der ärztlichen Leistung und von der apothekerlichen Leistung. Ich persönlich muss da sagen, das lehne ich ab.
So, hast du schon mal einen Online-Arzt benutzt?
Ja, und zwar den Dr. Google habe ich noch benutzt, aber der ist, glaube ich, nicht also zu empfehlen. Aber ich hätte vielleicht auch einfach nochmal eine Frage, und zwar das Thema Lieferengpässe. Das ist was, wo jetzt mich einfach sehr beschäftigt. Das war ja letztes Jahr im Herbst, glaube ich, mit den Hustensäften auch für Kinder also ein großes Thema. Wir haben es eigentlich seit Corona, dass man immer wieder mitbekommt, dass in den Apotheken Lieferengpässe sind. Ich meine, das ist ja auch ein Zustand, was für so ein reiches Land wie Deutschland eigentlich unhaltbar ist. Ja, das ist völlig inakzeptabel. Wie ist da eure Einschätzung? Also wie kann man das auch da entgegenwirken? Und das sind ja auch die Apotheken in erster Linie gefragt, weil da werden die Hustensäfte abgegeben und also werden sie gebraucht.
Also zu diesem Thema haben wir natürlich heute wirklich einen Experten da. Das heißt, wir verlängern den Podcast jetzt um mindestens eine Stunde. Nein, Spaß beiseite. Aber das kann Dr. Braun wirklich mega gut erklären. Nur vorab, also es tut mir leid, du kriegst halt einen Crashkurs gerade im Gesundheitswesen im Bereich Apotheke. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du in der nächsten, nach der nächsten Wahl vielleicht Lust, ja, gesundheitspolitisch im Landtag unterwegs zu sein.
Kein Spaß beiseite. Da haben zum Glück andere Experten, die da, glaube ich, tiefer drin sind.
Aber da ist Thema Lieferengpässe, kann keiner besser erklären als ja, The Boss. Bitteschön.
Boah, das hast aber die Latte hochgehängt. Und vor allem, ich habe ja keine Redezeit mehr eigentlich. Okay. Die Lieferengpässe ist wirklich ein hausgemachtes Problem, das weit über 20, 25 Jahre zurückreicht. Sie müssen sich überlegen, dass etwa grob 80% der Arzneimittel, des Arzneimittelbedarfs, der Tagesdosen, das sind Generika. Generika sind Produkte, die sind aus dem Patent rausgelaufen und die sind sehr, sehr günstig. Momentan liegen die Tagestherapiekosten bei einem Generikum im Bereich von etwa 6 Cent. Das heißt, man kann einen Patienten einen Tag lang mit dem Generikum behandeln und dafür zahlt die GKV 6 Cent. Für 6 Cent bekommen sie heutzutage nicht mehr wahnsinnig viel. Früher, als ich Kind war, gab es für einen Pfennig eine Brausetablette. Die kosten mittlerweile 10 Cent. Also für 6 Cent kriegen sie da arg viel. Das bedeutet aber auch, dass die ganzen Produktionen, die sind extrem, extrem auf Effizienz ausgerichtet, sodass wir in Deutschland, in einem Hochlohnland, wie wir in Deutschland sind, praktisch keine Grundstoffe mehr herstellen für die Arzneistoffe und auch die Arzneistoffe selber nicht mehr herstellen. Wir haben nur noch sehr, sehr wenige Verarbeiter, das heißt also Firmen, die tablettieren. Und wir haben nur noch sehr, sehr wenige Firmen, die verpacken, also das in Arzneimittelpackungen reinpacken. Und damit holen wir im Prinzip von diese 80% der Packungen zu einem guten Teil letztendlich aus dem Ausland. Das ist nichts Schlechtes per se. Wir haben eine globalisierte Welt und ich habe da jetzt gar keinen Stress damit. Nur mittlerweile gibt es eine Monopolisierung, weil viele Grundstoffe nur noch aus Indien kommen oder aus China und viele Wirkstoffe, die daraus hergestellt werden, aus Indien kommen oder aus China. Und wenn Sie mal die politische Landschaft sich angucken, dann sehen Sie, wir haben Stress gehabt, wir haben immer noch Stress mit China. Denken wir mal an Taiwan, die Problematik. Wir hatten während der Corona-Zeit für eine gewisse Zeit, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr, als Indien gesagt hat, wir exportieren keine Arzneistoffe mehr. Wir brauchen die selber im eigenen Land. Wir exportieren die einfach gar nicht mehr. Das heißt, die Lieferketten sind nicht so stabil, wie wir immer über Jahrzehnte hin gedacht haben. Und wenn wir da so weitermachen und sagen, wir haben die Daseinsvorsorge nicht mehr bei uns in Deutschland oder in Europa, also ich denke, es ist utopisch zu sagen, das in Deutschland zu machen, aber zumindest mal innerhalb der Europäischen Union, dann kann es natürlich sein, dass dieses Lieferengpass-Thema sogar schlimmer wird und nicht besser wird. Klar, jeder, der produziert, will verkaufen. Das heißt, ein Lieferengpass ist eigentlich ein Zustand, den kein pharmazeutischer Unternehmer haben will. Nur wenn er eben die Ausgangsstoffe nicht bekommt, die Packmittel nicht bekommt und um so ein Arzneimittel herzustellen, brauchen sie eben nicht nur den Wirkstoff, da brauchen sie eine riesen Bandbreite an Stoffen auch außenrum. Wenn sie die alle nicht mehr haben oder nur eine davon nicht haben, dann haben sie halt ein Problem und dann kommt es zu einem Lieferengpass. Und das müssen dann die Kollegen in der Apotheke ausbaden, denn es hört sich so an, naja, ist ein Lieferengpass. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, um den Patienten zu versorgen mit einem Arzneimittel, das nicht lieferbar ist, ist riesig. Also das sind, ich weiß nicht genau, wie du das einschätzt, Philipp, wie viele Minuten, aber ich gehe mal davon aus, im Schnitt sind es wahrscheinlich irgendwie so 10 bis 15 Minuten, bis man mal so einen Lieferengpass bearbeitet hat. Und dafür bekommen Sie für diese Arbeit, sage und schreibe, 50 Cent, wenn Sie den Lieferengpass bearbeiten. Also kostendeckend ist das nicht. Und ich denke, die Arbeit, die ihr in der Apotheke da macht, damit die Patienten ihre Medikation bekommen, auch wenn es von den Medikamenten Lieferengpass gibt, die ist immens und das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Denn die Patienten sind oft in einer Ausnahmesituation. Da gab es mal ein Krebsmedikament gegen Brustkrebs, Tamoxifen heißt es, der Wirkstoff.
Eine sehr gute Bekannte von mir.
Die hat das leider Gottes auch einnehmen müssen. Und als es dann nicht mehr lieferbar, und die ist Ärztin, also eigentlich das gewohnt, da war State of Emergency. Die war komplett aufgelöst, als sie vom Apotheker bei uns vor Ort dann hören musste, nein, ich kann es nicht mehr besorgen. Es ging dann irgendwie über irgendwelche Wege, aber es hat Zeit gedauert und es hat unglaublich viel an, ich drücke es vielleicht ein bisschen hart aus, aber das hat an psychischer Härte, das hat unglaubliche psychische Härte bedeutet. Und ein Krebspatient, der braucht nicht auch noch zusätzlich irgendeine psychische Härte, finde ich. Oder einer, ein starkes Schmerzmittel braucht. Oder. Also da macht ihr in der Apotheke echt einen irre guten Job, aber alles obendrauf, auf die ganzen anderen Leistungen.
Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Sarah, Lieferengpässe sind auch total, total Banane manchmal. Als bestes Beispiel ist gerade, und da passt es auch mit dieser psychischen Härte, du hast hier ein Hauen und Stechen. Wir haben jetzt das Thema, dass ein Diabetesmedikament plötzlich einfach eine total gute Wirkung hat, dass man Gewicht verliert. Ja? Das wurde damals, habe ich das noch in Pharmakologie gekriegt. Am besten würde man sagen, der Inhaltsstoff wurde einer Echse nachempfunden. Damit hätte man schon mal ganz viele Teile der Bevölkerung, die sagen, sie hätten Angst, sich dieses Medikament zu spritzen wegen den Echsenmenschen. Ja, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Gag am Rande. Ja. Aber jetzt ist es wirklich so, dieses Medikament ist nicht lieferbar, weil Leute es missbrauchen, um abzunehmen. Und die Leute, die es eigentlich brauchen, die Diabetiker, die kriegen es nicht. So, und das geht dann auch so weit, dass du Wartelisten hast, dass du Online-Apotheken hast, die den Preis vielleicht ein bisschen anpassen, der eigentlich festgeschrieben ist in Deutschland, aber keiner weiß, woher die kommen. Dann bestellen die Leute, dann kriegen die umgelabelte Pen, also Spritzen im Nachgang. Das ist so grotesk, was gerade alles auf uns einprasselt. Und ja, das ist einem Außenstehenden, das zu erklären, ist manchmal echt schwierig, was unser Tagesgeschäft gerade bedeutet. Und auch hier wieder im Notdienst ist es echt schwierig geworden, gerade diese Lieferengpässe zu handeln. Ja, weil ich zum Teil gar nicht bei den Ärzten durchkomme. Ich komme, hier in Göppingen ist gut organisiert, wir haben eine direkte Durchwahl. Ich hatte neulich einen Fall, wo ich in Kirchheim eine Rücksprache hatte. Ich war der Einzige, der das Antibiotikum noch da hatte, aber die Verordnung hat nicht gepasst. Da musste ich über die 1116, 1117 gehen, also die ärztliche Notdienstnummer. Das ist eine Vollkatastrophe. Und sowas wäre vielleicht auch möglich, vielleicht über Telemedizin abzubilden, dass man einfach sagt, guck mal, ich habe einen anderen Wirkstoff da, ich würde den gern austauschen, lass uns kurz darüber reden, das ist ein Gespräch von einer Minute und das würde vielleicht wirklich vieles besser machen.
Das heißt, Philipp, ihr dürft den, das Medikament, also wenn ihr das Medikament, was genau verschrieben ist, wenn ihr das nicht vorrätig habt, also dürft ihr das nur dann austauschen, wenn nochmal eine erneute Rücksprache mit dem Arzt stattfindet?
Das ist so ein bisschen, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen, ja, also ich bin da relativ flexibel, was zum Beispiel Dosierung angeht, kann ich umrechnen. Wenn der jetzt 250 Milligramm hat, kann ich von 500 eine halbe geben oder so. Ich bin da relativ flexibel, heißt aber auch, dass ich immer das Risiko einkriege, dass ich dieses Medikament nicht erstattet kriege von der Krankenkasse, weil die dann irgendwann mal sagt, Moment, was hast denn du da gemacht? Da sage ich, okay, muss ich Einspruch erheben, sage, im Notdienst habe ich dem Patienten geholfen. Was ich nicht machen darf, ich darf die Wirkstoffe nicht austauschen. Ja, da halte ich dann Rücksprache, aber eigentlich finde ich immer eine Lösung, aber es ist halt schwieriger geworden. Es ist deutlich schwieriger, deutlich mehr Aufwand. Und ja, so jetzt sitze ich hier die ganze Nacht. Ich weiß nicht, was denkst du, was ich für diesen Notdienst vergütet kriege? Schätz doch mal.
Also ich habe jetzt nachgelesen, dass bei der aktuellen Reform geplant ist, das von 420 Euro anzuheben auf, also ich meine 550. Aber ich weiß jetzt nicht, was die Gesamtvergütung ist. Die haben es dann hochgerechnet, 22 Euro die Stunde oder 38 Euro die Stunde. Also je nachdem, ob das 24 Stunden dauert oder kürzer. Aber ich glaube, es ist nicht so viel, also dass es sich unbedingt rentiert.
Genau, das ist das. Das ist halt noch ein
freundlich Thema. Freundlich ausgedrückt.
Genau, also ich sitze hier jetzt, mal ist weniger los, mal ist mehr los. Mal gehe ich raus und sage, Mensch, das war heute wirklich wichtig. Mir reicht, so blöd es klingt, mir reicht ein Fall, wo ich genau weiß, okay, das war heute wichtig, dass ich da war. Und die habe ich auch regelmäßig. Das heißt, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Wenn man Apotheker wird, macht man Notdienste, so ist das halt. Aber dann hast du halt doch manchmal auch eine Frustration, wenn du halt wegen Bagatellen dann rausgeläutet wirst. Was aber auch mit zum Berufsleben gehört. Nur irgendwann kippt es halt und wir haben gerade das Gefühl, was uns auch unsere Kollegen in sehr lieben E-Mails oder sehr netten Telefonaten am Vorstandstelefon widerspiegeln, dass wir halt gerade so einen Punkt erreicht haben, wo ich glaube, wo es einfach kippt. Und da müssen wir uns überlegen, wie es weitergehen kann.
Was meinst du, wenn du sagst, also wo es kippt? Ich habe früher habe ich immer gedacht, wenn eine Apotheke Notdienst hat, dann freut sich die Apotheke, wenn möglichst viele Kunden kommen, weil man dann viel verkauft und sich's dann eher lohnt. Dann hatte ich in Eislingen ein Gespräch mit einer Apothekerin, aber gelernt, dass wenn man wegen Bagatellen kommt, dass den Apothekern sehr unrecht ist, weil man dann extra aufstehen muss. Also sowas heißt dann bei dir, es kippt. Also heißt es, kommen dann zu viele Bagatellfälle oder ist das zu wenig Leute kommen?
Es gibt so, dass wir zum Teil Anrufe haben Richtung, haben Sie Babynahrung, haben Sie Windeln da? Wir haben durch die Pille danach, stehen wir deutlich mehr auf in der Nacht. Ja, ist einfach so. Wir haben das Nasenspray morgens, das ist auch so, weil die Leute das eher als Möglichkeit einkaufen zu gehen sehen. Wir haben dann auch das Thema, dass wir in Anführungszeichen kostenlose Gesundheitstipps geben, was ich gar nicht mal kleinreden will. Es ist wichtig, dass wir, wenn uns eine verängstliche Mutter anruft im Notdienst, sagt, was soll ich machen, dass wir denen sagen können, okay, jetzt geben Sie nochmal ein Paracetamol-Zäpfchen und wenn es nicht besser wird, dann gehen Sie in die Klinik. Also das ist ja auch was Wichtiges. Ja, nur für diesen Anruf oder für diese Leistung, die ich da bringe, für diese Dienstleistung, die ich sehr wichtig finde. Ja, weil so entscheiden wir oder so probieren wir zu helfen. Soll sie herkommen? Soll sie in die Klinik gehen? Wie verhält sie sich da? Da kriegen wir zum Beispiel gar keine Vergütung. Ja? Und jetzt hast du gerade gesagt, ja, diese 500 Euro oder so, die da im Raum stehen, dafür schafft keiner eine Nachtschicht. Ja, dafür schafft keiner, der bei der IG Metall ist oder der irgendwo unterwegs ist, geht für diesen Betrag 12, 24 Stunden arbeiten. Und deshalb sage ich, es kippt gerade, wenn du alles betrachtest. Auch die Lieferengpässe. Früher konnte ich die Notdienste am Samstag oder am Sonntag alleine machen. Mittlerweile brauche ich eine zweite Person, eine PTA mit dazu, damit ich Rücksprache halten kann mit den Ärzten. Dann, ja, und so viel, so blöd es klingt, so viel Umsatz mit normalen Sachen kann ich gar nicht machen. Ja, und das heißt, ein Notdienst unter der Woche ist defizitär, am Wochenende und am Feiertag ist er auch noch defizitär. Weil wenn du zum Beispiel einen Sonntagsdienst, den habe ich diese Woche noch, wenn du einen Sonntagsdienst, sage ich mal, einem angestellten Apotheker zumuten würdest, bräuchtest du 3 Leute. Eine von 8 bis 14 Uhr, von 14 bis 20 Uhr und dann einen für die Nacht. Ja, erstens habe ich die Leute nicht und zweitens sage ich, okay, dann mache ich das Ding halt komplett alleine. Und deshalb, das sage ich halt, da kippt es gerade auch in Bezug auf junge Apotheker, die vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen. Wir haben sehr viele weibliche Kollegen hier in der Stadt. Ist es dann manchmal grenzwertig auch, gerade was für Leute da einem gegenüberstehen? Ja. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch die Schlussworte und ich würde deinen Kollegen schon mal reinlassen, der wahrscheinlich jetzt gerade in Notdienstglocke steht.
So, der Moderator, der muss jetzt, er hat ja Notdienst heute. Ich finde es ja super, dass wir den Noctu aufnehmen im Notdienst. Und da kommt halt auch vor, dass jemand an die Notdienst klingeln muss. Ja, Schlussworte hat er gemeint. Er will das Schlussworte von uns. Also ich bin, Philipp hat gerade eben ja gesagt, was das Finanzielle anbetrifft im Notdienst. Und ich glaube, da muss man wirklich was tun, weil der Notdienst, den muss man begreifen, nicht als jemand, der da als Apotheker irgendwie nur sitzt und als Angestellter irgendwo sitzt, sondern eine Apotheke ist ja ein wirtschaftliches Unternehmen, ist ein mittelständisches Unternehmen mit vielen Arbeitskräften, mit vielen lokalen Arbeitskräften, die übrigens auch normalerweise direkt in der Umgebung wohnen. Und somit muss man auch sehen, dass der gesamte Betrieb finanziert werden muss über den Notdienst. Und damit ist eben diese Vergütung um die 500 Euro, die da angedacht ist, also deutlich zu wenig. Also das aus meiner Sicht müsste mindestens vervierfacht sein. Denken Sie mal an so einen Schlüsseldienst oder einen Rohrservice oder sowas, wenn Sie den nachts anrufen. Allein für die Anfahrt liegen Sie da wahrscheinlich bei 200, 300 Euro. Den Notdienst halte ich aber für wichtig. Und ich glaube auch, dass man das, was der Apotheker oder die Apothekerin im Notdienst anwesend ist, dass man das besser nutzen müsste. Philipp sagte vorhin, nicht nochmal irgendwie eine Dienstleistung. Ja, aber ich glaube, dieser Gatekeeper in der Apotheke, das wäre für mich auch eine pharmazeutische Dienstleistung, die auch honoriert werden könnte. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für die Krankenkassen, wird es günstiger insgesamt, weil dann weniger der Notdienst im integrierten Notfallzentrum in Anspruch genommen werden könnte. Und insgesamt auch für die Patienten wird es dann auch besser, weil sie schneller Hilfe bekommen und eben nicht gleich zum Arzt oder zum ärztlichen Dienst gehen müssen. Also ich habe schon so eine Vision, dass wenn wir uns ehrlich machen und wenn wir gucken, dass wir die Berufsgruppen besser zusammenbringen, dass wir insgesamt auch günstiger rauskommen. Nur dieses Reflexartige, wir haben aber kein Geld und wir dürfen nicht mehr Geld ausgeben, das halte ich einfach für unseriös. Allein schon durch die Erhöhung der Gehälter in diesem Jahr rechnet die GKV mit Mehreinnahmen von etwas, ich glaube, um die 14,5 Milliarden Euro. Allein nur durch den Gehaltssprung, den wir jetzt haben, durch Gehaltserhöhungen. Also mir kann niemand erzählen, dass wir wirklich zu wenig Geld im System haben. Ich glaube, dass wir das Geld an mancher Stelle ausgeben für Dinge, für die man es nicht ausgeben sollte. Und da drücke ich mich jetzt sehr diplomatisch aus.
Also es war jetzt nicht dein Kollege, liebe Sarah. Es war wirklich ein Notfall. Eisentabletten. Um 20.30 Uhr.
Eisentabletten, Notfall.
Ja, genau.
Okay.
Eisentabletten, Notfall. Und ich bin gespannt, also was noch alles passiert. Wenn wir jetzt über Telemedizin, über die Notdienstklappe reden, vielleicht gibt es dann auch ein Endoskop, was wir mal rausreichen können, also Darmspiegel im Notdienst oder so.
Ja, Sarkasmus aus.
Vielen Dank, es hat sehr Spaß gemacht. Also die Frau Schweizer, liebe Sarah, du hast, glaube ich, jetzt den Crashkurs in Apotheke und Notdienst gekriegt.
Ja, vielen Dank. Ich fand es wirklich sehr spannend, sehr interessant, viele Impulse mitgenommen und möchte mich einfach auch nochmal bedanken, also bei den vielen Apothekerinnen und Apothekern im Land für den großen Einsatz, also den sie erbringen. Und ich hoffe vor allem, dass die in der aktuell geplanten Reform die Apotheken ohne Apotheker, also dass das so nicht kommt, ist ja gerade noch aktuell noch offen. Aber ich als Anwältin, ich kann sagen, eine Anwaltskanzlei ohne Anwälte, da werden, glaube ich, die Mandanten auch ziemlich enttäuscht, wenn sie dann unverrichteter Dinge wieder abziehen müssten. Also insofern, ich bin sehr froh, dass wir unsere Apothekerinnen und Apotheker haben im Land. Ich sehe sie auch als wichtige Säule, gerade in unserem Gesundheitswesen, in dem Scharnier, wie Sie auch gerade gesagt haben, zwischen Hausärzte und den Kliniken, wo da, glaube ich, eine unheimlich wichtige Rolle auch übernommen wird und gerade auch im ländlichen Raum natürlich auch Orte sind, wo man auch zusammenkommt, ja, wo man sich auch trifft, wo man auch hier und da mal quatscht und auch die Apotheker ein wahnsinnig hohes Vertrauen genießen. Wir haben bei uns im Landkreis Göppingen haben die letzten 10 Jahre haben es 15 Apotheken geschlossen, vor allem im ländlichen Bereich. Und ich glaube, das ist einfach also ein Punkt, wo wir einfach sehr genau achten müssen, ja, dass es da nicht weiter die Abwärtsspirale sich dreht. Und da wird natürlich viel jetzt dran hängen, wie die Reform ausgeht, auch im Bund. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt auch schon mehr wissen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, also dass es nicht so schlimm wird an der einen oder anderen Stelle, wie aktuell noch zu befürchten ist.
Wir hoffen noch, dass sich da etwas tut, dass das, was wir angemerkt haben und Stellung genommen haben dazu, zu dem jetzigen Apothekenreformgesetz, dass es noch erhöht wird. Aber ich kann nur hoffen. Hoffnung stirbt manchmal zuletzt, aber wenn man nicht versucht, was zu ändern, und einfach nur aufsteckt, bringt sie auch nichts. Das ist in ihrem politischen Leben ja genauso. Sie müssen immer wieder antreiben, versuchen. Und das macht natürlich, das ist zwar schwierig auf der einen Seite, aber es macht es auch interessant. Deswegen braucht sie uns ja Berufspolitik und die Landespolitik und Bundespolitik. Ja. So.
Jetzt brauchen wir hier noch den Philipp, der es noch abbindet.
Philipp, du musst einen Abbinder machen.
Ja. Also ich freue mich, dass wir hoffentlich weiterkommen im Thema Notdienst und hoffe auf Veränderung, bitte. Genau, also Schlusswort wäre, dass sich was ändert. Ich mag Veränderungen und ich hoffe, dass sich im Notdienst auch was positiv für Apotheker, Patienten und auch Ärzte verändern könnte mit der neuen Chance des Notfallgesetzes.
Ja, Veränderung tut Not. Und ich glaube, Veränderung wird es auf jeden Fall geben. Unser Berufsbild hat sich über die letzten Jahrzehnte permanent verändert. Wichtig ist mir immer nur, bei einer Veränderung, die muss die Dinge in die richtige Richtung verändern. Es bringt uns wenig, wenn man eine Veränderung macht, um der Veränderung willen, sondern es muss eine Veränderung sein, die uns was bringt. Ich sage es bewusst mal, uns was bringt, auch wenn es unhöflich ist, die dem Patienten was bringt, die dem System insgesamt was bringt. Und die momentan vorliegenden Gesetze, die sind eher von der Sorte, Hauptsache man ändert was und man hat etwas, bei dem man nach außen hin vorgibt, was Richtiges zu tun und das, und die Veränderung auch im Sinne der Apothekerschaft zu machen, aber im Kern mit der Art von Änderung eher das Apothekendasein oder die Apotheken an sich, die Apotheke vor Ort, zerstört. Minister Lauterbach hat zwar was erkannt, aber ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen dran drehen, dass es ins Positive gewandelt wird.
Ja, ich glaube, wir müssen aufpassen, also dass sich die Politik nicht allein jetzt in einer Symbolpolitik erschöpft, wo man ein Problem beschreibt, etwas macht, damit etwas gemacht ist, aber eigentlich so das Ganze nur verschlechtert und verschlimmert. Wir brauchen die Apotheken im Land als wichtiges Scharnier zwischen der Notfallaufnahme und den niedergelassenen Ärzten. Und aus meiner Sicht müssen wir alles dafür tun, um die Apotheken zu stärken, gerade auch im ländlichen Raum, wo auch eine ganz wichtige Beratungsfunktion übernommen wird und alles, was in die Richtung geht, ist gut und alles andere sollte man lieber lassen.